Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Ich grüße euch zwei, Michael und Kaya. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir befinden uns weiterhin in der Staffel zum Thema Mission. Und heute geht es um ein Herzensstück von dir, Michael, die missionarische Gemeindeentwicklung. Oder sollte ich eher sagen, der missionarische Gemeindeaufbau in der Volkskirche. So hieß doch deine Doktorarbeit damals, 1985, habe ich jetzt eben nochmal nachgeschaut, vor 41 Jahren. Also eine lange Zeit bist du schon Experte.
Können wir das Thema wechseln? Das ist ja ganz furchtbar. Ich komme mir immer älter vor, wenn ich das so höre. Aber es stimmt, ich habe bei Manfred Salz diese Dissertation geschrieben. Furchtbarer 700-Seiten-Schinken. Damals war es ein innovatives Thema. Und wir werden ja noch drauf kommen, die Begriffe sind heute so gar nicht mehr ohne weiteres zu benutzen. In der Volkskirche, was ist das? Missionarischer Gemeindeaufbau, was ist das? Aber es war damals ein neues Thema und dass es 6 Auflagen gehabt hat, zeigt auch, dass es auf Interesse stieß.
Ja. Wirklich eine außergewöhnliche Resonanz für eine Doktorarbeit. Die Thematik, die du da aufgreifst mit dem missionarischen Gemeindeaufbau, also damals, die du damals aufgegriffen hast, war damals aber nicht neu. Also so die Thematik so in den Raum zu stellen, das war neu, aber du zeigst, dass es nicht mit dir sozusagen oder mit deiner Arbeit angefangen hat. Was haben wir uns unter missionarischer Gemeindeentwicklung vorzustellen und wo hat das ungefähr angefangen?
Ja, das ist immer die Frage, wie weit man jetzt zurückgehen möchte. Also man kann natürlich ganz, ganz ehrgeizig sagen, gucken wir mal ins Neue Testament oder gucken wir mal bei den iroschottischen Mönchen und ihrer Missionsarbeit in Deutschland oder bei den Klöstern im Mittelalter oder bei Luther und seiner dritten Weise des Gottesdienstes. Das wird auch immer mal versucht. Ich würde etwas seriöser, also unter den Bedingungen von Gesellschaft und Kirche, die einigermaßen vergleichbar sind, im 19. Jahrhundert anfangen und dort in verschiedenen Quellen. Wir haben bei Schleiermacher ein starkes Interesse daran, wie Gemeinde aussieht. Wir haben aber vor allen Dingen auch die Erweckungsbewegungen und von ihnen aus diesen Versuch, sozialdiakonisch und missionarisch in die Gesellschaft hineinzuwirken und zugleich lebendige Gemeinschaften zu gründen. Und damit hat man eine Mixtur, die bis heute eigentlich für alle Fragen der Gemeindeentwicklung spannend ist, nämlich wie organisiert und bildet sich eine Gemeinde nach innen in ihrem Zusammenleben der Christenmenschen und welchen Beitrag hat sie in den sie umgebenden Sozialraum hinein. Und man könnte jetzt mit der Barmer theologischen Erklärung oder mit entsprechenden theologischen Ansätzen sagen, wir fragen dann immer nach Wesen, Gestalt und Auftrag der Kirche. Wesen, Gestalt und Auftrag der Kirche. Und ein erster großer Anlauf dazu nach der Erweckungsbewegung ist dann so um das Jahr 1900 herum die Gemeindebewegung, auch Gemeindehausbewegung um Emil Sulze. Den haben wir hier im Podcast auch gelegentlich schon mal erwähnt, der angesichts der riesigen Großstadtgemeinden gesagt hat, wir müssen Gemeindeaufbau betreiben im Sinne von diese riesigen Gemeinden aufzuteilen in überschaubare Größen. Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, man hat damals das Gegenteil von dem überlegt, was wir heute überlegen. Nämlich nicht immer größer, sondern möglichst immer kleiner. Und Sulzes Idee war eine Art Vereinsgründung. Wir bilden Vereine in überschaubaren Größenordnungen, in nachbarschaftlichen Verhältnissen. Und wir bilden dort ein Ehrenamt aus. Menschen, die dort Verantwortung übernehmen, andere besuchen und die ein gewisses Vereinsleben miteinander pflegen. Und das ist ein ganz starker Impuls gewesen. Dann kam die Gemeindehausbewegung, die hat dann gesagt, naja, da brauchen wir aber Gebäude für. Und so entstanden neben Pfarrhaus und Kirche das dritte im Ensemble evangelischer Kirchengebäude, nämlich die Gemeindehäuser. Man denkt immer, die gab es immer schon, aber wenn man ehrlich ist, etwa so ungefähr ab 1900, die Gemeinschaften mit ihren Vereinshäusern, landskirchlichen Gemeinschaften mit ihren Vereinshäusern etwa parallel, der CVM mit seinen Jugendhäusern etwa parallel. Und jetzt fängt es eben an, ganz stark zu überlegen, es gibt ein eigenes Leben der Gemeinde. Die treffen sich in unterschiedlichen Konstellationen, in Gruppen und Kreisen, die machen Veranstaltungen. Da ist jetzt nicht mehr nur Gottesdienst und die üblichen Amtshandlungen, also von der Taufe bis zur Beerdigung und vielleicht noch Seelsorge. Und ja, Moment, Konfiarbeit, die gab es immer schon, weil zur Konfirmation vorbereiten musste man, das gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Aber jetzt gibt es eben viel mehr, jetzt gibt es die Gruppen und Kreise. Und das ist ein starker Ansatz gewesen, so etwas wie Gemeinde als ein Thema einer eigenen Entwicklungsarbeit zu verstehen.
In unserer deutschen Geschichte gibt es ja mit dem Dritten Reich einen großen historischen Einschnitt, Kontrastpunkt im 20. Jahrhundert. Lief es da einfach weiter?
Naja, also da lief natürlich nichts weiter. Die bekennende Kirche formiert sich. Und am Anfang der bekennenden Kirche steht die Barmer Theologische Erklärung, Barm 1934, stark von Karl Barth angeregt, aber auch von lutherischen Theologen wie Hans Asmussen. Und hier findet sich nun ein starkes Gemeindebild. Also hier ist die Gemeinde, die Schwester, die Gemeinschaft von Brüdern. Und die soll mit ihrem Zeugnis und mit ihrer Ordnung, aber auch mit ihrem Zusammenleben das Evangelium bezeugen. Also man denkt hier über die Gemeinde nach als einer bekennenden Gemeinschaft, die eben auch ein bestimmtes Sozialleben hat. Und der Bonhoeffer hat dann stark darüber nachgedacht, vor allen Dingen dann in seinen letzten Lebensjahren gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wie sieht denn nach einem Zusammenbruch dieses Nazi-Regimes und auch der kirchlichen Verhältnisse, wie wir sie kannten, die Kirche der Zukunft aus? Und da gibt es nur so fragmentarische Texte von ihm, aber die sind sehr spannend, weil er sich eine sehr arme, machtlose Kirche vorstellt. Und er sagt, die hat auch erstmal nicht das Gehör der Menschen, das haben wir verloren. Und sie muss erst durch Gebet und das Tun des Gerechten, so nennt er das, durch Beten und Tun des Gerechten, sich selbst wieder neu finden und formen, um dann vielleicht auch wieder Worte zu haben, mit denen sie in die Bevölkerung hinein sprechen kann und gehört wird. Das sind alles Überlegungen, wie sich Kirche gestaltet, die nicht einfach nur fortsetzen, was immer schon da war. Und ich meine, das sind spannende Fragen. Unter ganz anderen Umständen müssen wir jetzt darüber nachdenken, was ist denn, wenn wir alle Privilegien verlieren, wenn wir viel, viel ärmer, viel, viel kleiner, viel, viel weniger angesehen sein werden, als das Kirche über Jahrhunderte gewohnt war. Nicht, weil eine Diktatur zusammenbricht, endlich zusammenbricht, sondern weil wir neu über das Leben der Christenmenschen in Gemeinschaft nachdenken müssen.
Wir reden ja über missionarische Gemeindeentwicklung und ich denke jetzt bei deinen Ausführungen nochmal an Johann Hinrich Wichern, der mit der inneren Mission zusammenhängt. Würdest du sagen, dass selbst noch Dietrich Bonhoeffer in dieser Linie steht, zu sagen, wir haben eine christliche Gesellschaft und wir als Gemeinde lassen uns, also leben erstmal zusammen, wir haben die Gemeinschaft, dann hören wir das Wort und dann gehen wir aber auch in unsere Gesellschaft hinaus und verkünden das Wort oder teilen das Evangelium. Mhm. Ist das das Verständnis von Mission oder gibt es da eine andere Perspektive drauf?
Also es gibt sicherlich Ähnlichkeiten, die kann ich auch nochmal gleich zeigen, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, hier gibt es eine direkte Linie.
Ja.
Aber was einen bei Bonhoeffer schon erstaunt, ist, dass er seine Vikare, die er in der Ausbildung hatte, auch in evangelistische Maßnahmen in die Häuser geschickt hat. Und zwar immer in kleinen Teams und die hat er sehr gründlich vorbereitet. Aber er hat so eine Art Haus-zu-Haus-Evangelisation mit vertreten. Wenn man so an den großen politischen Denker und auch Widerstandskämpfer denkt, hat man das nicht so im Blick. Aber gerade Hans-Jürgen Abromeit hat da viel drüber geforscht und herausgefunden, wie Bonhoeffer auch evangelistisch unterwegs war. Und das teilt er natürlich mit dem Wichern. Also Sie wissen beide, die Bevölkerung ist jetzt nicht schon christlich, weil sie irgendwie Mitglied der Kirche ist, sondern da braucht es noch etwas. Und da treffen sich Bonhoeffer und Wichern ganz sicher. Aber der historische Kontext ist so komplett anders, dass man da vorsichtig sein sollte, mehr als das festzustellen.
Und wie geht das dann weiter? Also das, ja.
Naja, nach dem Zweiten Weltkrieg wird es erstmal sehr auf alten Spuren fortgesetzt. Also die 50er Jahre gelten so ein bisschen als das Golden Age der Volkskirche. Wir haben volle Kirchen, wir haben immer mehr Geld auch allmählich wieder. Es wird gebaut, es wird wiederhergestellt. Und manche denken, naja, okay, jetzt sind wir wieder sozusagen auf Kurs.
Jetzt brauchen wir kein Wachstum, weil wir sind schon gewachsen.
Wir sind eigentlich schon da. Es gibt dann ökumenische Programme, die einen gewissen Einfluss haben. Aus dem Lutherischen Weltbund zum Beispiel, aus der Lutherischen Ökumene, kommt die Idee der Haushalterschaft. Da wird gesagt, also wir müssen die Menschen befähigen, die ihnen anvertrauten Gaben auch einzubringen. Und da dachte man nicht nur an Geld und Gut, sondern eben auch an persönliche Gaben, an das Mitwirken und Mitarbeiten. Es gibt die Rede vom schlafenden Riesen, nämlich dem sogenannten Laientum, also von den Christenmenschen, deren Gaben gar nicht so recht zum Zuge kommen. Also da gibt es schon so ein paar Dinge, aber so richtig Schwung kommt in die ganze Thematik Gemeindeaufbau eigentlich erst in den 1980er Jahren. Und die 1980er Jahre sind schon eine Zeit, in der man die Abbrüche spürt. Wir haben nach 1968 einen geradezu massiven Anstieg der Kirchenaustrittszahlen. Und man merkt so allmählich, so ganz selbstverständlich ist es nicht, dass die Menschen was Gutes denken, wenn sie an den christlichen Glauben denken und dass sie da Mitglied sein wollen.
Mhm.
Und dann gibt es einzelne Personen wie den württembergischen Theologen Theo Sorg, der später auch Bischof in Württemberg wurde, oder eben den westfälischen Superintendenten aus Herne, Fritz Schwarz. Und der hatte als Superintendent in seinem Kirchenkreis in Herne junge Theologen gesammelt, die ein Interesse an missionarischer Arbeit zeigten. Und mit ihnen hat er sagen, einen ersten wirklich konzeptionellen Entwurf eines missionarischen Gemeindeaufbaus in der Volkskirche entwickelt, unter dem Titel Überschaubare Gemeinde. Und überschaubare Gemeinde, da klingelt wieder der Sulte im Hintergrund.
Mhm.
Ja, und Fritz Schwarz sagt, der Ansatz für all das muss sein, unsere Freude am Evangelium. Also er fängt gar nicht bei Strukturen an oder bei Maßnahmen, sondern er fängt ganz im Zentrum an und sagt, das ist doch das Beste, was es gibt, Jesus kennenzulernen, zu ihm zu gehören. Die Freude am einfachen Evangelium nennt er das. Und das merkte man ihm persönlich immer an. Er war ein Mensch, der durch viele persönliche Krisen auch gegangen ist, auch Krankheitskrisen. Und der aber bei all dem, was er so an Schwerem erlebt hat, eine Freude ausstrahlte. Und er hat auch sich nicht gescheut zu sagen, das ist meine Freude an Jesus.
Hm.
Und dann hat er gesagt, wenn wir das doch haben, dieses einfache Evangelium, wie bringen wir Menschen in Kontakt damit? Und das kann doch nicht funktionieren, nur durch dieses Konstrukt Volkskirche. Wir brauchen lebendige Gemeinden, wir brauchen Ekklesia, so nannte er das, wir brauchen Ekklesia. Und die Idee war, seine Definition, die hat dann auch lange so fast schon Sprichwortcharakter gehabt,
mhm.
Ekklesia, jetzt kommt das Zitat, ist die enge Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern, deren Glaube in der Liebe tätig wird. Da macht er so eine Spur. Ne? Es gibt, und das ist klassisch für Gemeindeaufbau, am Anfang das Evangelium und der persönliche Glaube. Der persönliche Glaube führt in Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Aber diese Gemeinschaft lebt einen Glauben, der in der Liebe tätig wird, der nach außen wirkt.
Mhm.
Und also ob man jetzt guckt in Texten der bekennenden Kirche zur Erneuerung der Kirche, also nochmal bei Bonhoeffer zurück, oder ob man bei Fritz Schwarz guckt, ob man dann in einer späten Reihe auch in meiner Dissertation reinguckt, das ist eigentlich immer der Dreiklang. Das, der persönliche Glaube, die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, der Dienst, das Zeugnis in Wort und Tat in der Gesellschaft. Das ist sozusagen das Kerngeschäft von Gemeindeaufbau. Und die Frage ist immer, wie bringen wir das in Gang? Wie finden Menschen einen persönlichen Zugang dazu? Wie werden sie ermutigt, in Gemeinschaft zu leben und ihre Gaben einzubringen? Wie können wir in die Gesellschaft hineinwirken mit unserem Zeugnis? Wie wird das überhaupt wieder wahrgenommen und für andere zugänglich? Und das setzte eine große Bewegung in Gang, mit Ideen für Evangelisation, mit Ideen für alternative Gottesdienste, später auch mit den Glaubenskursen, auf jeden Fall mit Mitarbeitergemeinschaften, mit Mitarbeiterschulung, mit Hauskreisen, mit neuen Gottesdienstformen. Also da ist sehr viel sozusagen im Paket, das für uns heute noch relativ, also vielleicht gar nicht mehr so spannend klingt, aber eben in den 80er Jahren völlig neu war.
Hm.
Das heißt, du hast am Anfang schon gesagt, eigentlich müsste man Volkskirche mal definieren. Kannst du es an der Stelle vielleicht nochmal tun? Was denn das Gegenbild oder das, worauf Fritz Schwarz reagiert hat?
Ja, früher hätte man gesagt, das Gegenbild zur Volkskirche ist die Freikirche. Ich war mal in Tübingen an der Fakultät eingeladen, da ging es um Volkskirche und Freikirche als zwei gegenüberliegende Kirchenmodelle. Aber eigentlich meint man mit Volkskirche ein kirchensoziologisches Modell, bei dem ein Großteil der Bevölkerung meistens durch die Kindertaufe zur kirchlichen Institution dazugehört und der christliche Glaube über diesen Hebel der kirchlichen Institution einen privilegierten Zugang hat zu gesellschaftlichen Arbeitsfeldern, zur Schule, zur Universität, überhaupt in die Gesellschaft hinein, in das ganze diakonische Leben. Also ein starker Einfluss von Kirche, weil sie einfach ein starker Player ist in der Gesellschaft. Und dann gibt es noch ein Merkmal, das hat Grace Davey auch immer herausgearbeitet von Volkskirche. In der Regel besteht die Volkskirche nicht aus 100% begeistert Mittuenden. Sondern Volkskirche ist eben ein relativ einfacher Zugang, Säuglingstaufe, eine kirchliche Sozialisation in das Mitgliedsein in der Kirche. Aber dann haben wir wenige mit starker Überzeugung, mit hoher Religiosität und mit massiver Beteiligung. Das sind dann unsere Aktiven, unsere Gottesdienstgemeinde, das sind die Mitarbeitenden, die in Ältestenkreisen sind und so weiter. Aber wir haben eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit von Leuten, die das alles irgendwie gut und richtig finden, aber nicht mitmachen, sondern allenfalls an Weihnachten in der Kirche sind und aus Anlass der lebenswenden Ereignisse, also unserer Kasualien zwischen Taufe und Bestattung, aber sonst auch sagen würden, doch, wir sind Christen, wir sind gerne Mitglied dieser Kirche. Und dann kommt so ein Nachsatz, aber wir rennen jetzt nicht jeden Sonntag zur Kirche. Man rennt ja immer als Protestant zur Kirche und das tun wir nicht. Und das ist ein typisches Merkmal, das Volkskirche und Freikirche unterscheidet. Freikirchen sind immer starke Beteiligungsgemeinschaften bis ins Finanzielle hinein. Und Volkskirchen sind starke Mitgliedschaftsgemeinschaften mit einer kleinen aktiven Minderheit und einer großen passiven Mehrheit. Und das bricht kaputt inzwischen. Den was kriegen es deutlich mit. Das zerbricht uns unter den Händen durch die massiven Austrittswellen und den mangelnden Nachwuchs und durch eine zunehmende Distanzierung derer, die am Rand sind. Also dieses Bild von Volkskirche ist eher Vergangenheit als Zukunft.
Ich würde gerne nochmal eine Rückfrage stellen. Ich würde gerne eine Rückfrage stellen zu dem, was du eben zu Fritz Schwarz gesagt hast. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge auch über den Leslie Newbegin gesprochen. Und der Fritz Schwarz, hast du gesagt, hat die Freude an Jesus Christus ins Zentrum gestellt. Und der Leslie Newbegin hat es auch gemacht. Weißt du was darüber, inwiefern die deutsche missionarische Gemeindeentwicklung in Kontakt stand zu internationalen Bewegungen? Also vermutlich weißt du nicht, ob die sich jetzt kannten, aber weißt du, ob es da Verbindung gab oder lief das separat voneinander?
Also eine Verbindung zwischen Fritz Schwarz und Leslie Newbegin, das würde ich fast ausschließen. Die haben zwar ähnliche Lebensdaten tatsächlich, Fritz Schwarz war ein bisschen jünger, aber dass sie sich gekannt hatten, würde ich ausschließen und er zitiert ihn auch nicht.
Ja.
Also ich sehe da wenig Verbindungen. Das hat sich später alles entwickelt, vor allen Dingen über die Lausanner Bewegung. Auch über die haben wir schon mal kurz hier gesprochen, wo auch international an Gemeindeentwicklung Interessierte zusammenkamen, aber vor allen Dingen eben an Evangelisation Interessierte zusammenkamen. Und es gibt diese Bindungen an ökumenische Prozesse schon, aber ich habe ja das relativ sorgfältig alles gelesen. Ich sehe da wird wenig zitiert. Also das ist auch nicht die Art, wie Fritz Schwarz geschrieben hat. Fritz Schwarz hat dieses erste Buch Überschaubare Gemeinde, das ist, glaube ich, in 3-4 Wochen zu Papier geworfen.
Ja.
Es ist also wirklich, das ist eine Programmschrift, das ist keine, da sucht man vergeblich nach Fußnoten. Wir senken ja immer ein anständiges Buch, das nicht mindestens 100 Fußnoten hat, das gibt's gar nicht. Sondern der Fritz Schwarz schreibt so mit voller Leidenschaft, das liest sich auch einfach gut. Das ist frech, das ist frisch und das ist sehr provokant.
Ja.
Ja, aber eben nicht, ja, ich habe da und da und Bonhoeffer und Barmer theologische Erklärung und so, weniger.
Ja, okay.
jetzt viel von dem, was du gesagt hast, was sich daraus entwickelt hat, mit Glaubenskurse, alternative Gottesdienste und Co., gibt es ja immer noch. Aber du redest sehr in, das war eine gute Idee. Wie ist denn das jetzt? Oder wo ist das Aber? Oder was bleibt davon?
Ja, was, ich sage mal, was nicht bleibt, das merkt man schon an diesem Begriff in der Volkskirche. Wenn ich ganz selbstkritisch zurückgucke auf Manfred Seitz, Theo Sorg, Fritz Schwarz und dann eben die nächstjüngere Generation, Christian Schwarz, auch ich selber, wir haben immer noch gedacht, wir kriegen das Ding gedreht. Also wenn man es nur richtig machen täte, endlich, also so wie wir das denken, machen würde, dann wird das doch. Ja, dann kommen die Menschen zurück. Und das ist bei weitem nicht passiert. Also ich glaube, dass der missionarische Gemeindeaufbau in unseren Kirchen in Deutschland schon was bewegt hat, dass Gemeinden dadurch ermutigt wurden, dass sie auch Ideen bekommen haben, dass sie sich nochmal anders organisiert und eingestellt haben. Und dass überhaupt sowas, jawohl, wir brauchen eine stärkere Beteiligungskirche, wir müssen gucken, dass wir uns auch immer wieder ans Evangelium zurückbinden und wir müssen vor allen Dingen schauen, wie wir missionarisch in die Gesellschaft hinauswirken. Da hat sich was bewegt, aber eben nicht so, dass wir jetzt sozusagen an der Statistik zeigen könnten, das war der Turning Point, jetzt wird wieder alles gut. Der Weg in die Minderheitenkirche, der Weg in die Diaspora ist dadurch nicht aufgehalten worden. Und dafür müssen wir umdenken. Und da bleibt vieles sinnvoll. Aber ich will mal einen Punkt nennen, an dem wir noch ganz, ganz konventionell sind. Oder zwei nenne ich mal. Der eine Punkt ist, wir setzen ganz stark auf die Pfarrpersonen. Ja, ich habe so drei Grundentscheidungen in meinem Buch. Die erste heißt geistliche Erneuerung und Zurüstung des Pfarrerstandes. Die zweite, die Sammlung der geistlich lebendigen Gemeinde und Entdeckung ihrer Gaben. Und das dritte, die missionarische Arbeit in der Gesellschaft. Also ich fange bei den Pfarrpersonen an. Und da haben wir schon oft hier im Podcast geredet. Pfarrpersonen sind etwas ganz Kostbares für unsere Kirche, aber zu meinen, jetzt die zukünftige Kirche könnte ganz stark auf den Pfarrpersonen aufbauen, das täte ihnen sehr unrecht, würde sie nur hemmungslos überfordern, auch angesichts der Nachwuchsprobleme, die wir haben. Und das Zweite, wir haben ausschließlich an Parochien gedacht. Ja, wir konnten uns überhaupt nichts anderes vorstellen in den 80er Jahren als Parochien. Dann gab es so ein paar Leute ganz am Rand, die sagten, lass uns doch mal in die Gemeindewachstumsbewegung in Amerika gucken, die gründen doch auch neue Gemeinden. Da waren wir ganz skeptisch und haben gesagt, nee, Vorsicht. Uns war das Wachstumsparadigma schon damals ein bisschen unheimlich. Aber vor allen Dingen haben wir gesagt, nein, wir haben doch Gemeinden, wir haben die Ortsgemeinden. Und lass uns doch alles investieren, damit Ortsgemeinden, Parochien neuen Mut bekommen, auch nochmal so einen Drive bekommen nach außen. Und sich vorzustellen, dass es so etwas wie Regionalisierung geben würde oder jetzt genau umgekehrt, dass es neben den Ortskirchengemeinden neue Gemeindeformen geben könnte, Erprobungsräume, Fresh Expressions of Church. Wir guckten noch gar nicht nach England. Das war damals unvorstellbar. Und an beiden Stellen müssen wir uns korrigieren. Also neben der ersten Korrektur, die Rettung der Volkskirche haben wir auch nicht vollbracht. Die zweite und dritte, wir dürfen nicht nur vom Pfarramt her denken. Und die dritte eben, wir dürfen nicht nur von der Parochie her denken.
Ich vermute auch, dass in den 80er Jahren die Vorstellung von Neugründungen mit der von Freikirchen gleichgesetzt wurde oder sehr nah beieinander war und man dann gesagt hat, ja, wir sind ja Volkskirche. Da brauchen wir ja keine, also wir wollen ja gar nicht Freikirche werden, dann gründen wir auch keine Gemeinden neu.
Richtig. Es war nur der Christian Schwarz, der Sohn von Fritz Schwarz. Es gibt ja so Bonmots, die dann irgendwann mal geprägt werden. Und Christian Schwarz hat gesagt, die gesunde Frucht eines Apfelbaums ist nicht ein Apfel, sondern ein weiterer Apfelbaum. Und seine Idee war, die gesunde Frucht einer gesunden, also die gute Frucht einer gesunden Gemeinde ist eine neue Gemeinde. Ja, die gründet eine neue Gemeinde. Und das hat man immer gesagt, also jetzt aus landeskirchlicher Sicht, ja Moment mal, wir haben doch überall Gemeinden, warum sollen wir Gemeinden gründen? Wir haben doch dieses wunderbare Netz der Parochien und wir haben die funktionalen Dienste damals schon und manches andere. Was sollen wir noch gründen? Ja, und auch ich habe immer gesagt, nicht gründen, sondern beleben, erneuern. Ja. Und heute wissen wir, Erprobungsräume, Fresh Expressions, doch. Wir sind sehr begrenzt in unserer Reichweite, wenn wir nur auf das Instrument Ortsgemeinde setzen.
Ja, Also, du hast gesagt, die Ideen oder manche der Ideen, die mit dem Konzept missionarischer Gemeindeaufbau in den 80er Jahren vorhanden waren, die sind heute so nicht mehr, werden heute so nicht mehr geteilt, sind nicht mehr tragfähig oder haben sich als nicht tragfähig erwiesen. Würdest du dann sagen, ja, deswegen ist es auch gut, sich vom Konzept missionarischer Gemeindeaufbau zu verabschieden? Und wir begrüßen auf der anderen Seite missionarische Gemeindeentwicklung. Also ist das überhaupt ein großer Unterschied? Und wo würdest du sagen, ja, da gab es schon gute Anknüpfungspunkte, aber heute sollten wir in folgende Richtungen weitergehen und das heißt jetzt auch anders?
Ja, die Begriffe sind mir relativ egal. Es hat sich jetzt einfach ein bisschen eingebürgert, eher von Gemeindeentwicklung zu sprechen. Der Begriff ist auch offensichtlich etwas kommunikativer. Also vielleicht ist Gemeindeaufbau so stark auch in einer bestimmten Richtung gedacht, dass da mancher zurückschreckt. Gemeindeentwicklung, Kirchenentwicklung trifft auf weitaus weniger Opposition. Und trotzdem gibt es natürlich Anknüpfungspunkte. Also dass man sagt, wir wollen Christsein gemeinschaftlich leben. Wir wollen auf die Gaben der Menschen setzen und die auch ermutigen, diese Gaben einzubringen. Wir wollen mit Wort und Tat in der Gesellschaft das Evangelium bezeugen. Wir brauchen dazu aber selber wieder die Freude an diesem Evangelium und die eigene geistliche Stimulation. Das sind alles Dinge, die halte ich für zeitlos. Aber der soziale Kontext und damit auch die Strategie, mit der wir Kirche weiterentwickeln, da muss sich eine ganze Menge ändern. Zumal wir heute unter wirtschaftlich erheblich schwierigeren Bedingungen Kirche und Gemeinde entwickeln, als noch in den 70er, 80er und 90er Jahren. Da haben wir uns kaum vorstellen können, dass es mal so eng werden würde, wie es jetzt ist, und dass wir tatsächlich auf eine Minderheitenlage zugehen würden. Also wirtschaftlicher Engpass und zunehmende Minderheitenlage und damit ein zunehmender Druck auf das parochiale System, das wir einfach so nicht mehr bespielen können.
Darum siehst du, welche konstruktiven Zukunftsbilder?
Ja, wenn ich das erste jetzt nenne, wird man mir wahrscheinlich sagen, du hast den Schuss nicht gehört. Weil das ist wirklich völlig kontraintuitiv. Wenn man weiß, dass ich über regiolokale Kirchenentwicklung nachgedacht habe, weiß man auch, dass ich nicht der Meinung bin, die Region ist was ganz Furchtbares. Aber mein erster Punkt ist tatsächlich, wir brauchen eher mehr als weniger Gemeinden. Und das ist, glaube ich, eine ziemliche Provokation, weil die großen Kirchenstrategien im Augenblick immer in Richtung auf Zusammenlegen und Fusion zu regional leistungsfähigen und lebensfähigen Größenordnungen ist. Und das ist jetzt tatsächlich aber auch eben das Achtergewicht innerhalb der regiolokalen Kirchenentwicklung zu sagen, können wir machen, ist in Ordnung. Wenn das dann besser zu handeln ist, macht es. Aber guckt bitte darauf, dass Gemeinden vor Ort in der Nähe der Menschen leben können. Und jetzt eben eher mehr als weniger. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine Region gerade die Chance bietet, in einem größeren regionalen Raum unterschiedlichste Formen kirchlicher Vergemeinschaftung vorzuhalten. Ich habe den organisatorischen Rahmen einer gut verwalteten und finanziell auch solide ausfinanzierten Größenordnung, Region. Und dann sage ich, ich verabschiede mich von der Idee, es gibt nur Parochien. Das tun wir im Grunde bei der Regionalisierung sowieso schon. Aber dann können wir doch mal überlegen, wo gibt es lebensfähige Ortsgemeinden? Wo starten wir aber auch etwas ganz Neues für eine bestimmte Zielgruppe, die wir sonst nicht erreichen? Wo finden sich Menschen mit einem bestimmten missionarisch-diakonischen Interesse, die auch wieder solch eine kirchliche Gemeinschaft im Raum einer Region bilden, sodass auf Dauer das Ganze ein bisschen wuseliger und wimmeliger aussieht, wie bei diesen schönen Kinderbüchern, wo man so ganz viele Bilder hat, die man anschauen kann, aber eben gleichzeitig in dieser soliden Grundstrukturregion unterschiedlichste Formen von Gemeinschaft möglich werden. Eben sozusagen frische Ausdrucksformen, neue Ausdrucksformen von Kirche in einem soliden organisatorischen Rahmen.
Ja, Kaya, wenn du erlaubst, ich würde hier kurz noch gerne eine Frage stellen.
Mach einfach.
Um das Danke. Michael, wir reden gerade über missionarische Gemeindeentwicklung. Jetzt hast du von der regiolokalen Kirchenentwicklung gesprochen. Wie stehen diese zwei Konzepte zueinander? Ist das eine so, dass das Überkonzept missionarische Gemeindeentwicklung so in der Theorie und regiolokale Kirchenentwicklung ist dann die praktische Umsetzung für die heutige Zeit? Wie muss ich das in Verbindung setzen?
Ja, als Konzepte folgen sie ein Stück zeitlich aufeinander. Die regiolokale Kirchenentwicklung denkt eine Ebene höher, also rein organisatorisch,
ja. Weil
sie davon ausgeht, ich habe ja gesagt, wir hatten die Illusion, die Parochie und nichts anderes brauchen wir und die müssen wir entwickeln. Und jetzt zerbrechen uns ja die Parochien. Und wir gehen in die Regionalisierung. Und unser Ansatz, Hans-Hermann Pompe, Patrick Totieras, Felix Eifler und ich, Thomas Schlegel, wir denken halt, die Region, okay, akzeptieren wir, wir wissen, das muss sein. Aber wie bildet sich in der Region nun missionarische Gemeindeentwicklung? Und dabei denken wir an die Region als Ganze. Wir denken aber auch an die unterschiedlichen, auch sehr bunten Formen von kirchlicher Geselligkeit und Vergemeinschaftung im Raum einer Region. Und das kann die alte Ortsgemeinde sein. Das sind lebendige Gemeinden oder Gemeinden, die sagen, wir möchten aber bestimmte Dinge einfach weitermachen und wir haben auch die Kraft dazu, kann sich darunter bilden. Aber es wäre eben, und das ist jetzt heute sozusagen mein Impuls an der Stelle, es wäre zu kurz zu sagen, wir haben jetzt statt der Parochien die Region und unterhalb der Region haben wir noch die alten Parochien in einer neuen Rolle.
Mhm.
Sondern ich sage, jawohl, ist eine Sache, aber vielleicht brauchen wir daneben diakonische Lebensgemeinschaften, kleine Gebetshäuser, Fresh Expressions in Form von Jugendkirchen, Fresh Expressions in Form von an Kindergärten angesiedelte Familienzentren, die gemeindlichen Charakter annehmen. Also all das, was man im Bereich der Fresh Expressions of Church in England oder bei uns der Erprobungsräume in der Mitteldeutschen Kirche und anderswo denkt, jetzt unter dem Dach der Region. Und das soll verhindern, das ist ja unser Ehrgeiz bei der Regiolokalität, dass einfach nur riesige Strukturen entstehen und das kirchliche Leben immer mehr verdünnt wird, sondern dass diese großen Strukturen eine Art Heimat werden, ein fester und solider organisatorischer Rahmen werden für ein buntes, lebendiges Feld von kirchlichen Lebensformen.
Mhm.
Und dann wieder sind wir bei der Gemeindeentwicklung, die aus dem Evangelium leben, deren Kraft die Freude an Christus ist, die miteinander Gemeinschaft leben, miteinander geistliches Leben teilen, auch sonst das Leben ein Stück weit teilen und die vielleicht an ein, zwei Stellen sagen, das ist unser Dienst in dieser Region für das Evangelium in den Lebensräumen, in denen wir leben. Und das kann dann geografisch sortiert sein, es kann von Zielgruppen her sortiert sein, es kann von Frömmigkeitsformen sortiert sein, das ist ganz bunt.
Ja, super, danke dir. Kaya, jetzt darfst du deine Frage stellen.
Ich war an dem dran. Also mir ging es nur darum, dass wir den Begriff, den hatten wir auch vor einigen Folgen mal, dass das ja dann an dieses Mixed Economy Idee anknüpft. Dieses Verschiedenes, das Nebeneinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wobei da immer die große Praxisfrage bleibt, wie kriegt man das hin, dass da keine Rivalität draus wird, dass man nicht denkt, oh guck mal, die nehmen uns die Leute weg, sondern wirklich ein großes Ganzes da auch fühlen kann und erleben kann. Ich glaube, das wird da dann die große Herausforderung für die Praxis.
Also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das ist viel, viel anspruchsvoller, als wenn ich so sauber wie beim Katasteramt abgezirkelte. Ja, wenn ich weiß, hier ist meins, dort ist deins, ich mache hier meins, du machst da deins und wir lassen uns in Ruhe. Und wenn es gut geht, machen wir was zusammen und denken freundlich über den anderen. Jetzt haben wir plötzlich ein viel, viel größeres Feld, eine Region und plötzlich werden diese Grenzen durchlässig.
Ja.
Vielleicht sogar gar nicht mehr wahrnehmbar. Ja, weil die Leute nicht mehr nach Straßenzügen irgendwo mitmachen, sondern nach Wahl. Die tun, was Erwachsene tun, sie entscheiden sich für diese oder jene Form kirchlichen Lebens, wenn überhaupt. Wir hoffen das ja immer, dass sie sich überhaupt für eine Form entscheiden. Und je nachdem, wie viel Kraft wir haben und wie viele Ideen, formt sich dann in einer Region vieles nebeneinander. Und um auf deine Frage jetzt einzugehen, das ist eine ganz wahnsinnige Aufgabe an Leitung. Hm. Die Leitung muss sehr viel mehr eben dieses bischöfliche Zusammenhalten praktizieren. Ja. Die Episkopä, sagen die Anglikaner. Und es erfordert ein hohes Maß auch an neuen Tugenden in jeder einzelnen Gestalt kirchlichen Lebens. Etwas, was wir bei der Visitation immer einüben, wenn wir sagen, jede einzelne Gemeindeform ist ganz Kirche, aber keine Gemeindeform ist die ganze Kirche. Und damit im Grunde auch von denen, die so begeistert sind von dem, was sie da machen und so viel Herzblut investieren, trotzdem zu sagen, in aller, und das meine ich jetzt ohne jede Ironie, in aller Demut, ich bin ein Teil und nicht das Ganze. Ja, ich bin das Ohr und nicht der Mund. Ich bin der kleine Finger, aber ich bin nicht das rechte Knie. Und wir sind nur als Ganzes auch ganz die Kirche. Also es braucht so eine Art innere Ökumenizität unter diesen Gestaltformen von Kirche. Und das heißt auf der Ebene derer, die etwas tun, Begeisterung und Demut nebeneinander. Und auf der Ebene der Leitung Ermöglichung und Eröffnung von Chancen und gleichzeitig, ja, ich sage ein böses Wort, ein Stück an Disziplin beieinander zu bleiben.
Also die drei Sachen, die ich jetzt rausgehört habe für die Zukunft, sind mehr Gemeinden statt weniger Gemeinden, Fresh Eggs und ähnliche Gemeindeerprobungsformate, Experimente, Raum für Sachen auszuprobieren und ein gegenseitig anerkennen, mittragen und in Demut die Gemeinschaft zusammen gestalten.
Und wenn man jetzt vor Ort guckt, wie machen wir das denn eigentlich, dann hat man früher eben sehr viel häufiger gesagt, naja, die AMD stellt uns jetzt mal verschiedene Dinge vor, die man so tut.
Was ist die AMD?
Das sind die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, das sind auch die missionarischen Ämter in den Landeskirchen gewesen, muss man sagen. Manche haben das gar nicht mehr. Aber die waren so eine Art Bauchladen von Arbeitsformen für den missionarischen Gemeindeaufbau. Und dann gab es so Wellen von Dingen, die dann mal populär wurden. Fritz Schwarz sprach immer von Lords-Partys. Ja, das waren so offene Abende mit ein bisschen Tee und Gebäck und es gab einen Vortrag und Musik und dann sprach man. Und dann gab es später die alternativen Gottesdienste von Willow inspiriert. Es gab die Glaubenskurse. Es gab Religionsunterricht für Erwachsene als eine sehr kreativ-spirituelle Form, den Glauben kennenzulernen. Also ganz viele Dinge. Und man dachte ja, okay, wir machen das, wir haben eine tolle Idee, wir machen eine Lordsparty und dann laden wir die Menschen ein und die kommen dann. Mit einem alten Begriff eine Komm-Struktur. Der Michael Moyner nennt das eben eine Worship-First-Journey. Und Worship, Gottesdienst, steht hier nur pass pro toto als eins für vieles. Das kann eben irgendeine Komm-Struktur sein, komm zum Gottesdienst, wir haben einen tollen Gottesdienst, komm doch her, wir haben einen tollen Glaubenskurs, wir machen eine super Sommerfreizeit mit Jugendlichen, komm doch. Und da wissen wir eben, das hat nur eine sehr überschaubare Reichweite. Das ist schon sehr wertvoll, aber wenn man jetzt sagt, wir möchten auch Menschen erreichen, die bisher so gar keinen Kontakt zu Glauben und Kirche haben, ist das sehr überschaubar. Und mir leuchtet sehr ein, dass Gemeinden vielleicht den anderen Zugang mal ernsthaft ausprobieren sollten, den Michael Moyner Serving First nennt oder den Loving First Cycle, der damit anfängt, dass wir Gott fragen, was ist jetzt eigentlich hier dran, da wo wir Gemeinde sind? Und dass wir die Gemeinde erkunden und dass wir dann in irgendeiner Weise mit anderen zusammen etwas Heilsames und Gutes in unserem Lebensumfeld tun. Einsame Menschen besuchen, einen Spielplatz renovieren und was man da noch so alles machen kann. Aber jetzt nicht irgendwie als eine Taktik und dann haben wir sie am Wickel und packen zu, sondern aus der wirklichen Überzeugung, wir sind als christliche Gemeinde in diesen Kontext gesetzt, um ein Teil der Lösung und nicht ein Teil der Probleme zu sein. Ein Teil der Gesundung und nicht ein Teil der Krankheit. Und dazu wollen wir mit beitragen, was immer hier nötig ist, ob es Häuser für Geflüchtete sind, ob es ein Besuchsdienst für ältere Menschen ist, ob es ein Spielangebot für Kinder ist, eine Musikschule für Jugendliche, die sich keine Musikschule leisten könnten. Also ein diakonisches Investment in unseren Sozialraum zusammen mit anderen. Aber dann würden wir manchmal sehr strikt sagen, und da darf bitte auch nichts Religiöses reinspielen, weil man könnte es als verzweckte und damit unehrliche Strategie interpretieren. Deshalb ist man in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend, solche Dinge zu verknüpfen mit der Einladung zum Glauben an Christus. Und da sagen unsere englischen Freunde, ja, man muss da sehr aufpassen. Es muss klar sein, wir machen jetzt nicht Spielangebot für Kinder mit einem Hintergedanken. Andererseits, wenn wir mit Menschen zusammenleben, wenn wir mit ihnen eine herzliche Gemeinschaft aufbauen, wie sollte auf Dauer verschwiegen werden, wer wir sind? So wie der andere sagt, was er ist, was ihm am Herzen liegt und was er glaubt, werden wir das doch auch tun. Und dann darf es doch auch das Erzählen geben, warum mir das Christsein wichtig ist und was Christus mir bedeutet. Und das wird immer auch etwas Einladendes haben, sodass Menschen vielleicht sagen, dem schließe ich mich an. Und das ist sozusagen diese Serving First Journey, die Moina beschreibt. Und ich finde sie als Strategie für Gemeinden hilfreich, zu sagen, wie können wir in diese Reise eintreten? Gott fragen, die Umwelt erkunden, unser Umfeld besser kennenlernen und überlegen, wo braucht es uns hier? Wo können wir ein Teil der Lösung sein? Und wie können wir dabei unseren Glauben unverkrampft, ungezwungen und unmanipulativ anderen vorstellen und ans Herz legen? Und welche Form von Gemeinde wird daraus geboren? Vielleicht muss dann wieder etwas Neues entstehen, dann bin ich wieder beim ersten Punkt, eher mehr als weniger Gemeinden.
Wenn es heißt Serving First Journey, dann meint Michael Moina damit nicht, dass man deswegen keine Gottesdienste mehr feiert, sondern es geht darum, welche Intention man als erstes hat, wo man als Gemeinde hin will, und trotzdem feiert man weiterhin Gottesdienste und lebt seinen Glauben, teilt den miteinander.
Ja, selbstverständlich. Man will das Ganze ja auch aus Glauben heraus tun. Ja. Aber man sagt jetzt nicht mehr ganz so laut, ach, kommt doch her.
Ja.
Sondern man sagt, und das ist ja sozusagen am Kern der FreshEx-Bewegung auch gewesen, FreshEx sagt, wir gehen raus. Und zwar nicht taktisch, so eine Art Ausfall aus der Burg, um möglichst schnell uns wieder zurückzuziehen und vielleicht ein paar Leute mitzuschleppen, sondern so, dass wir uns auf eine neue Weise in unserem gesellschaftlichen Umfeld wirklich verwurzeln.
Ja.
Also wir drei kennen ja alle greifbar in Greifswald diesen Versuch einer Gemeindepflanzung im Pommerschen Kirchenkreis. Und da haben eben junge Leute die Idee gehabt, wir ziehen jetzt ins Ostseeviertel, in die unsanierten Plattenbauten, und zwar nicht aus taktischen Erwägungen, wir wollen da wirklich leben, das Leben teilen mit denen, die da noch so wohnen, und dann gucken wir mal, was passiert. Und gucken mal, wo wir als Christen, die dann im Viertel leben, heilsam sein können für die Menschen, die dort mit uns leben und mit ihnen zusammen dann auch den Glauben nochmal neu entdecken. Und die werden sich gehütet haben und haben sich auch gehütet, wir wissen es ja, jetzt deshalb nicht mehr zu beten und Gottesdienst zu feiern und sich über den Glauben zu unterhalten. Ganz im Gegenteil.
Ja, ja.
Ich hätte noch ein letztes. Weil
na jetzt, dann,
ja,
dann
weil
machen wir noch.
Bis vor kurzem hätte ich jetzt noch gesagt, und das is it. Also wir hatten
missionarisch. Ah ja. Und jetzt kommt eine neue Erkenntnis.
Nee, es kommt eine alte. Das ist jetzt missionarischer Gemeindeaufbau gewesen. Da haben wir Glaubenskurse, neue Gottesdienste, Hauskreise und kommt doch bitte alle her, gesagt. Und dann haben wir entdeckt, nee, wir müssen raus, uns in der Gesellschaft neu verwurzeln, Serving First Journey, und das ist es jetzt.
Ja.
Ich habe in letzter Zeit, auch weil ich Leslie Newbegin nochmal wirklich gründlich mir angeguckt habe, doch nochmal gedacht, auch wenn sie gar nicht dauernd sagt, kommt doch alle her, was ist eigentlich die Gemeinde? Und wenn ich jetzt Jesus ernst nehme, dann sagt er von der Gemeinde, sie ist die Stadt auf dem Berg, sie ist das Licht, sie ist das Salz. Und vielleicht ist das, was Newbegin sagte, dann nochmal viel elementarer wahr. Er sagt ja, die Gemeinschaft von Frauen und Männern, und ich ergänze immer, und Kindern, also die Gemeinschaft von Frauen, Männern und Kindern, die das Evangelium für sich angenommen haben und danach leben. Das ist die Übersetzung des Evangeliums, die die Menschen noch wahrnehmen und ernst nehmen. So das, auch deshalb habe ich immer so eine Leidenschaft bei allen Regionalisierungsmaßnahmen, dass wir uns nicht sozusagen den Ast absägen, auf dem wir sitzen, dass es Gemeinde auch als eine erlebbare soziale Größe weiterhin geben soll, ist mir das so wichtig. Und New Begin sagt, das Dasein dieser Gemeinde ist ein Lebenszeugnis, eine sichtbare Präsenz. Und wenn es gut geht, hat diese Gemeinde offene Türen und Fenster. Man hört ihren Lobpreis, man sieht ihre Geschwisterlichkeit, man spürt die praktische Barmherzigkeit. Wir haben das in der Bergpredigt, wir haben das nochmal im ersten Petrusbrief. Da registrieren die Menschen drumherum, da ist irgendwas. Und das ist doch interessant und das müssen wir uns mal näher angucken. Man sieht, wie Menschen anpacken und mittun, wo es nötig ist. Man hört, wie sie das Wort ergreifen für die, die kein eigenes Wort mehr haben. Man sieht, wie sie demütig und bescheiden sind. Man spürt ihre Freude. Man merkt, wie sie sich ins Gemeinwohl einbringen. Man staunt über ihren merkwürdigen Umgang mit Schuld und Vergebung, mit Verschiedenheit, Diversität und Versöhnung. Und das alles, sagt New Begin, ist eine Auslegung des Evangeliums. Und zwar eine durchaus sichtbare. Und das verstehen, hören Menschen und es hat eine eigene Attraktion, eine eigene Anziehungskraft. Und wenn dann eine Gemeinde gastfreundlich ist und wenn sie dann sagt, bei uns kann man auch Anfänge im Glauben machen, man kann das einüben, man kann das erproben. Hier gibt es einen Weg zur Taufe und hier gibt es einen Weg, Gaben zu entdecken. Dann ist das weder komm her noch geh raus, sondern wir sind hier und wir leben unseren Glauben voller Freude und in aller Schwachheit.
Mhm.
Und wer es gut findet, wird uns finden. Und dann kann man überlegen, ob all die Dinge, die im missionarischen Gemeindeaufbau waren, auch wieder neu Sinn machen. Taufkurse, Glaubenskurse, Kirche, Kunterbund, Pilgern im Alltag, gästesensible Gottesdienste, öffentliche, große und intimere, kleine Orte, an denen Menschen den Glauben erkunden können. Aber geboren aus dieser wahrnehmbaren Gestalt des Leibes Christi in einer Region und an einem Ort.
Also Gemeinden, mehr davon bitte. Verschiedene Gemeindeexperimente, Raum schaffen für neue Formate. Mehr Serving First statt Worship First. Und Gemeinde als eine Hermeneutik des Evangeliums, als eine Ausdrucksform des Evangeliums. Wobei das letzte ja mehr ein Argument ist, ein innerkirchliches Argument, warum man bei Gemeinden bleiben sollte, oder? Also es ist ja keine To-Do-Liste für Gemeinden jetzt, seid mal mehr Evangelium.
Naja, also man kann natürlich schon sagen, mal mit diesem sozusagen Doppelblick nachdenken als Gemeinde, als Leitungskreis, als Mitarbeiterkreis. Leben wir Gemeinde so, dass bei offenen Türen und Fenstern Menschen darauf aufmerksam werden können? Das finde ich schon. Also es hat schon einen Blick nach außen und nach innen. Sozusagen der Blick geht immer im Wechsel raus und rein. Und zwar untaktisch. Wir wollen Gemeinde sein. Wir wollen das sein. Wir wollen Stadt auf dem Berge sein. Und in dem Bild von der Stadt auf dem Berge ist beides drin. Wir sind eine Stadt, aber die liegt sichtbar auf dem Berg. Und Jesus sagt das ja noch an anderer Stelle, wenn er sagt, das Licht, da wird man jetzt keinen Scheffel, also keinen Eimer, hieß es mal in der 75er Übersetzung, drüber stülpen, damit es schön verborgen bleibt, sondern das Licht lässt man leuchten. Und das sollen die Leute sehen. Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht ist das mit dem Licht noch ein stärkeres Bild als mit der Stadt auf dem Berge, weil Jesus das selber in diesem Sinne auslegt, das soll doch nicht verborgen bleiben, dieses Licht. Es soll natürlich erstmal brennen und dann soll es gesehen werden. Und es ist irgendwie, also ihr merkt ja, ich stotter da selber noch so ein bisschen rum, aber es ist zwischen kommt her oder wir gehen raus, nochmal ein dritter Weg.
Ich glaube, für heute sind das viele Erkenntnisse, die jetzt erstmal sacken dürfen und müssen. Wir öffnen unser Erkenntnistagebuch. Benny, was markierst du, was streichst du raus, wie auch immer?
Ich schreibe mir auf heute, dass die missionarische Gemeindeentwicklung jeweils diesen Dreiklang vor Augen hatte und auch heute noch hat, nämlich den persönlichen Glauben an Jesus Christus, die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern und den Dienst an der Gesellschaft, auch durch die Gaben, die die einzelnen Gemeindeglieder zusammenbringen. dass das ein Merkmal davon ist, was missionarische Gemeindeentwicklung ausmacht. Michael, noch eine Ergänzung an dieser Stelle?
Nee, nur nochmal, damit man vielleicht den Drive nochmal so im Ganzen jetzt wahrnimmt. Was wir heute gemacht haben, war ein ziemlicher Ritt. Und ich staune selber nochmal, wenn ich zurückblicke, wie anders die kirchlichen Verhältnisse geworden sind, wie dramatisch anders und wie anders unsere Strategien heute aussehen müssen einerseits und andererseits, wie es doch dann wieder um dasselbe geht. Das Evangelium feiern, Gemeinschaft bauen und nicht unter uns bleiben, sondern raus in die Gesellschaft mit Wort und Tat.
Kaya, was schreibst du auf?
Das Wort, von dem ich mich nicht traue, es auszusprechen, weil es, glaube ich, Stolpergefahr hat. Ökumenizität, war das richtig?
Ökumenizität,
ja, siehst du. Also dieses, es ist zu wagen. Und ich glaube, das zu wagen zu erkennen, dass es an vielen Stellen ja schon lange so ist, dass das gar nicht, die Menschen sich nicht an diese Grenzen halten, die wir da mal mit irgendwer auf dem Schreibtisch aufgemalt hat, sondern ja tatsächlich jetzt schon wählen, wo sie hingehen. Und das mal mitzudenken, auch mit den anderen, die da schon sind und unterwegs sind, auch in der Ökumene tatsächlich mit den katholischen, mit den freikirchlichen Gemeinden zusammen und da gemeinsam zu sehen, was da alles ist und was da noch wachsen kann, was man noch ermöglichen könnte, da ja, habe ich heute ein ganz dickes Ausrufezeichen dran. Auch wenn ich wirklich sehe, dass das eine riesige Herausforderung auch wird. Wie geht es euch, die ihr zugehört habt und uns hoffentlich folgen konntet mit all diesen Gedankengängen? Was nehmt ihr mit? Lasst es uns gerne wissen. Was würdet ihr uns gerne mitteilen, dass wir es verbessern? Lasst uns das auch gerne wissen. Ihr findet uns unter praktisch-theologisch-kirche.de und wir freuen uns über Nachrichten. Und wenn ihr denkt, wow, da sind jetzt so viele dichte Gedanken drin, so geht es mir zumindest gerade, dann erzählt gerne davon weiter, dass man sich das hier anhören kann und davon noch was lernen kann. Wir freuen uns, dass wir noch ein bisschen weiter tatsächlich über Mission nachdenken können. Und von daher hören wir uns bei der nächsten Folge und bis dahin auf Wiederhören.
Ciao. Tschüss.